Heute mein Gast, Marcel Groth. Bevor wir reinstarten in das Gespräch, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Erstmal herzlichen Dank für die ganze Unterstützung. Es sind jetzt 2 Jahre und 1 Monat. Und quasi mit der 41. Episode ist auch meine Homepage online gegangen. Geht mal auf neuner-in-serie.de. Dort findet ihr nicht nur was zum Podcast, sondern auch, und das ist ein großes Ziel von mir, auch immer mehr Inhalte drumherum. Kegelvideos, die jeder mal gesehen haben sollte. Vergangene Spiele, die wir uns nochmal angucken sollten. Ergebnisse und einfach Geschichten rund um unseren Kegelsport. Und viele haben mich gefragt, wie man mich unterstützen kann. Natürlich könnt ihr mich unterstützen mit einem Abo, mit einem Kommentar, mit einem Like, damit noch mehr Personen dieser Podcast ausgespielt wird, egal auf welcher Plattform. Aber dort gibt es auch die Möglichkeit, mich noch anders zu unterstützen, mich auch finanziell zu unterstützen. Also schaut gerne mal rein. Wer das möchte, kann das dort gerne tun. Es gibt verschiedene Wege. Vielen Dank schon mal für die ganze Unterstützung bis hierher. Die Reise wird weitergehen. Weltmeisterschaft kommt im Klassikkegeln. Aber jetzt sprechen wir über das Schere-Kegeln. Auch eine Sache, wo ich mich seit 2 Jahren ein bisschen darum drücke. Jetzt will ich es aber auch angehen, um noch mehr Kegel-Community zu erreichen.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Marcel, vielen Dank, dass wir sprechen können.
Ja, danke für die Einladung, Sebastian. Freue ich mich, dass du die erste Schere-Folge dann direkt mit mir machst.
Ja, Premiere in vielerlei Hinsicht. Erste Schere-Folge. Das erste Mal jemand aus Nordrhein-Westfalen. Das erste Mal WKV. Und das erste Mal auch ein höherklassiger Fußballer.
Ja, in der Vergangenheit, genau.
Ja gut, so weit ist die Vergangenheit noch nicht zurück. Da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Kleiner Cliffhanger an der Stelle. Worüber wir auch sprechen, ist deine oder eure besondere Reise. Kegeln in Brasilien. Hättest du je gedacht, dass das mal bei dir auf dem Karriereplan steht?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also es war die letzten Jahre hat sich das so ein bisschen angedeutet, dass immer mehr die Tendenz dahin ging, auch mal World Cups oder auch die Weltmeisterschaft in Brasilien auszutragen. Aber dass es dann tatsächlich mal stattfindet, hätten wir uns nicht erträumen lassen und war eine großartige Reise.
Wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum wir sprechen, aber nicht der einzige, denn du bist, und wer das Video sieht, gerade sieht man es nicht so ganz, aber man kann es erahnen, bei den Hellions Red Lions, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Genau, das ist richtig. Hellions Red Lions ist so die Marke, die wir aus unserem Kegelverein in den letzten Jahren kreiert haben. Wir sind eigentlich der SK Heiligenhaus, das ist also die Tradition, und wir haben irgendwann gedacht, Mensch, wir brauchen ein cooles Logo, womit man auch die Leute ein bisschen aufmerksam macht. Dann hatten wir durch eine befreundete Designerin oder Marketing-Expertin, die uns da unterstützt hat und eben diese Marke kreiert hat. Hillians ist der plattdeutsche, altdeutsche Name von Heiligenhaus. Und in diesem Logo findet sich eben dieser Löwe, den wir als Wappentier auserkoren haben, und eben in dem O auch unser Stadtwappen. Also alles schon ein bisschen lokal bezogen und haben auch mittlerweile sehr gutes Feedback dazu gekriegt.
Eine Marke entwickeln im Kegelsport, das hat auch fast Alleinstellungsmerkmal, wenn nicht sogar definitiv Alleinstellungsmerkmal, das gibt es, glaube ich, nicht oft. Es gibt im Klassik-Kegeln Iron Kegler, Manuel Weiß, der zumindest ein Begriff ist. Was hat euch diese Marke gebracht?
Ja, einfach eine Sichtbarkeit, ne, auf Social Media. Wir haben mit dieser Marke auch einen Fanshop, einen eigenen. Auch da, glaube ich, sind wir einzigartig in der Kegelwelt, ne, wo man wirklich mit wenig Aufwand, aber mit tollem Support Sachen wie Schals, wie Tassen, wie Handtücher und eben auch T-Shirts aller Couleur da beziehen kann, ohne dass wir großen Aufwand haben und eben auch mit dem Vorteil, dass wir einfach ein paar coole Sachen und Merchandise einfach haben, ne? Den wir auch mal verschenken können in Form von Wimpeln. Das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck.
Wie habt ihr das gemacht mit dem Merch und dem Shop?
Ja, das ist so eine, ja, so ein Startup-Unternehmen. Die kannte ich wiederum über einen Fußballverein, wo das eben auch etabliert wurde. Und die haben sich darauf spezialisiert, einfach die Vereine zu unterstützen, dass man eben mit dem ganzen Drumherum gar nicht viel zu tun hat, sondern dass auch ja irgendwie in regelmäßigen Abständen neue Artikel auf den Markt geworfen werden. Jetzt so passend zum Sommer beispielsweise eine Grillschürze oder im Winter einfach eine Pudelmütze, also oder im Herbst ein Schirm, ne, also wo einfach immer aktualisiert wird, immer neue ja, Artikel auf den Markt kommen und das ist einfach eine coole Ergänzung einfach zu unserem, ja, zu unserem Club.
Willst du uns verraten, wie erfolgreich ihr das seid?
Also ist natürlich viel aus eigenen Reihen, ne, das muss man schon sagen. Man wird eben an dem Verkauf ein bisschen beteiligt, ne? Also das ist so der kleine Nachteil, dass man da nicht so hochgradig oder mit sehr großen monetären Ausschüttungen zu rechnen hat, sondern man bekommt dann im Prinzip das Geld, was da umgesetzt wird, prozentual auf ein Konto gebucht. Und wir nutzen das dann meistens, um von diesen, ja, von diesen Guthaben einfach Sachen für die Weihnachtstombola zu besorgen oder im Sommer einfach mal ein paar Handtücher für Ferienmaßnahmen oder so zu besorgen. Also dafür reicht's, ne? Dann hat man auf jeden Fall schon mal eine kleine Starthilfe für solche kleinen Sachen.
Sehr spannend auf jeden Fall und ich könnte mir vorstellen, ich würde es mir auch wünschen, dass der eine oder andere Zuhörer da auch Interesse hat. Darf er sich vielleicht bei euch melden über Instagram, wie das funktioniert?
Absolut, also gar keine Frage. Und wir können auch gerne den Link von dem Fanshop dann später in deinen Notes
Sehr
da
gerne.
veröffentlichen und dass man mal einfach ein bisschen stöbert. Und wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere Artikel da ja gefallen findet.
Ja, natürlich, natürlich.
Flipflops für
Das
den Sommer zum Beispiel, die sind formschön.
Was machst du beruflich? Marketing?
Im weitesten Sinne nein. Also ich bin im Vertrieb und verkauf Gabelstapler.
Gabelstapler,
Genau.
Mensch. Ganz viele Aspekte. Wir sprechen da auch nochmal über das, was man über dich wissen muss. Jetzt weiß ich bin ja nicht ganz unschuldig dran, dass ein großer Teil der Zuhörer und Zuhörerinnen eher aus dem Klassikkegeln kommt. Dennoch habe ich mich entschieden, mit dir eine Episode zu machen, die wenig Erklärstück hat, weil letzten Endes die Episode mit dir auch hören werden, die wissen ja, wie das mit euch beim Schere läuft und wie das auch, wo ihr es zu finden seid generell. Für die, die es nicht wissen, können wir es mal kurz erklären. Also Heiligenhaus liegt im Prinzip in der Mitte des Städtevierecks Duisburg, Essen, Wuppertal und Düsseldorf in NRW. Ihr wart ganz erfolgreich auch in dieser Saison. Bevor wir darüber sprechen, sprechen wir nochmal über dich, über das, was man von dir wissen muss. Eine Schnellfragerunde auch mit dir. Bist du bereit?
Absolut. Lass uns
Dein
loslegen.
kompletter Name.
Marcel Grote.
Dein Spitzname.
Der ist Hille tatsächlich. Aber die Story dahinter ist jetzt nicht so spannend. Die hat sich irgendwie einfach ergeben aus einer komischen Bewegung von mir, wo ich offensichtlich ja gestöhnt habe und jemand hat Hille verstanden und seitdem bin ich Hille. Also es ist nicht so spannend, wie man vielleicht gehofft hat.
Dein Geburtsdatum.
25.05.1983. Also ist nicht mehr lang hin.
Ja, aktuell arbeitest du als?
Vertriebler, genau, für Gabelstapler.
Du kegelst seit?
Meinem sechsten Lebensjahr so ungefähr, also schon eine sehr, sehr lange Zeit, wie es so häufig der Fall ist, ne, von den Eltern mitgenommen. Meine Eltern haben den Kegelverein in Heiligenhaus mitgegründet und dann blieb das einfach nicht aus und wurde dann vom Kegeln fasziniert einfach.
Deine offizielle Bestleistung.
Es müssten 972 Holz sein, im Training allerdings nur und 956 im Wettkampf.
Die Kegelbahn magst du gar nicht.
Habe ich mir viele Gedanken gemacht, weil Wolfsburg vor der Tür steht. Die Wolfsburger Kegelbahn gerade die Scherebahnen sind doch sehr, sehr speziell. Also wenn man da meint, ne, die Leute auf der Sektion haben dann also ihre Vorteile, dem ist absolut nicht so. Und ja, in letzter Zeit einfach auch aus der Scherewelt ist tatsächlich Düsseldorf, was eigentlich immer eine sehr, sehr oder immer noch eine super tolle Anlage ist. Also nicht falsch verstehen, liebe Düsseldorfer. Aber die Bahn ist mittlerweile doch zu einer absoluten Heimbahn geworden, was natürlich auch in Düsseldorf an sehr gut tut in Bezug auf die sportliche Leistung.
Auf welcher Bahn spielst du am liebsten?
Natürlich auf der Heimbahn macht es mir am meisten Spaß. Da kenne ich eben jedes Brett persönlich so ungefähr, aufgrund der langen Zeit, wo ich schon kegel. Und so Auswärtsbahnen finde ich irgendwie die ganzen kniffligen und tricky Bahnen eigentlich am spannendsten, um einfach mal zu nennen, Münster-Maifeld, wo ich irgendwie ganz gut zurechtkomme in den letzten Jahren, Herford und Gelsenkirchen, wo jetzt viele drauf schimpfen, aber wo ich mich eigentlich ganz gerne immer so ein bisschen einfummel.
Und deine größte Niederlage?
Ja, die ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Das war jetzt so im Saisonfinale, wo wir ja die deutsche Meisterschaft leider Gottes verspielt haben in den Playoffs. Und ja, das war einfach ein bisschen ärgerlich und da hat man auch schon einige Wochen dran zu knabbern gehabt, weil wir ja eine überragende Saison gespielt haben und jetzt gerade dann in den Playoffs mit zwei richtig beschissenen Spielen ja einfach die Meisterschaft verspielt haben und sogar nur Dritter geworden sind. Das hat uns dann doch echt alle gewurmt und auf der anderen Seite gehören Niederlagen einfach zum Sport dazu, ne? Ob es jetzt Fußball ist oder Tennis oder eben Sportkegeln. Und man muss einfach die richtigen Schlüsse draus ziehen und ja, wir freuen uns auch wieder, dass wir nächste Saison wieder angreifen können.
Vielen Dank.
Gerne.
Das ist tatsächlich der zweite Person im Podcast, die mit Gabelstaplern zu tun hat.
Echt, wer denn noch?
Die Frauen-Nationaltrainerin Sandra Hirsch im Klassikbereich
Okay.
ist eher im Marketing-Event-Bereich unterwegs, bei einem sehr bekannten Gabelstaplerhersteller. Ja, deine Bestleistung, wo hast du die gespielt?
Auch in Heilinghaus. Genau,
Auch
auch
in
in
Heiligenhaus.
Heilinghaus. Und es ist eben natürlich gerade dann auch im Scheresektor dann der Heimvorteil dann doch sehr entscheidend. Und wenn man dann weiß, wo man lang kegeln muss, ist das doch schon eine sehr, sehr große Hilfe.
Wie unterscheiden sich denn die Bahnen, wenn du sagst, es ist gerade im Scherebereich eine Heimbahn?
Ja, also wir haben ja jetzt zumindest auch letztes Jahr schon die Dreibahnen-Erfahrung gemacht. Ja, also wahrscheinlich wird es auch für Klassik und natürlich auch für Bowle gelten,
Ja.
dass man einfach, ja, wenn man sich da eben zurechtfindet, man weiß, wo man aufsetzen muss, mit welchem Tempo man agieren muss. Aber gerade bei der Scherebahn, glaube ich, oder würde ich jetzt behaupten, gibt es eben auch mehrere Möglichkeiten zu variieren. Ne, also ich würde jetzt einen Wurf beim Klassik eher immer als sehr gerade und sehr straight bezeichnen, was ich so an Videos und wie ich das so selbst auch mal kennengelernt habe, gesehen habe, wo man eben aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit dem Stand versucht, einfach zu variieren, aber trotzdem immer den gleichen Ablauf zu bringen. Und ja, auf der Scherebahn ist es halt häufig, dass man eben, ne, zwischen einem langen Wurf wählt, natürlich den Aufsatz berücksichtigen muss, aber auch ja, mal Wege durch die Schere, also dass die Kugel einfach hinten wieder zurückkommt durch diese Wölbung, die die Bahn mal hat oder die Kehlung. Und das zu lesen und das dann umzusetzen, auch dauerhaft umzusetzen, das ist dann schon die große Kunst. Also so würde ich das jetzt in einfachen Worten beschreiben, ne?
Wenn deine Eltern den Club gegründet haben, bist du jemals weggekommen aus
Nein,
Heiligenhaus?
ich glaube, dann werde ich auch enterbt offiziell. Also, das stand auch nie zur Diskussion und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dann eben auch immer mehr Verantwortung übernommen habe. Dann nach meinem, ja, meinem aktiven Fußball-Dasein und dass ich einfach auch den Club in so Gefilde gebracht habe oder mitgeholfen habe, dass wir in solchen Gefilden sind, um deutsche Meisterschaften mitzuspielen, um einen World Cup mal zu erleben und um zu sehen, wie eben die Leute ja unsere Klamotten tragen, gerade auch die Jugend, die haben dann nochmal ein eigenes Logo mit Young Red Lions, ne? Und dann rennen da so 9, 10, 11, 13-Jährige auf den Meisterschaften da rum und haben unser Logo hinten riesig auf dem Rücken und freuen sich drüber. Das macht mich schon in einer gewissen Weise sehr stolz.
Du bist erster Vorsitzender?
Genau, erster Vorsitzender.
Also hast quasi auch das, was deine Eltern bekommen haben, jetzt auch als Vorsitzender führst du das fort. Mhm. Aber, und ich habe es ja anfangs schon gesagt, der höchste Fußballer, finde ich spannend. Ich kann es aus der Familie berichten, dass mein Bruder sich dann fürs Fußball entschieden hat und mit dem Kegeln aufgehört hat und viele doch eher zum Fußball dann tendieren und eben wenige auch diese doppelte Geschichte machen. Du hast ja viertklassig gespielt in der Regionalliga West, mhm, mindestens im Jahr 2015, 2016.
Mhm. Ja, das ist richtig.
Wie lief das bei dir ab?
Ja, also ich habe da natürlich schon immer eine sehr große Leidenschaft für gehabt, für Fußball. Hatte dann ewige Zeiten einfach im Heimatclub gespielt, der ein Steinwurf von der Kegelanlage auch entfernt ist. Da hatte ich aber auch nie so wirklich, ne, diesen riesigen Traum, dass man mal Fußballprofi wird, den dann vielleicht der ein oder andere Jugendliche einfach mal hatte. Ich bin auch nie großartig da weggekommen. Weiß ich nicht, da hätte vielleicht auch nochmal so der Grundstein gelegt werden können für ein bisschen mehr als Regionalliga, ne, dass man vielleicht schon früh in eine Jugend von einem umliegenden Bundesligisten oder so kommt. Aber das war eigentlich nie so mein Antrieb und das kam dann ja von selbst, dass ich dann mal über eine Auswahlmannschaft einfach Angebote bekommen habe von höherklassigen Vereinen. Und ja, dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und ja, das einfach immer total gerne gemacht, auch einfach als Ausgleich zum Job, also ich mache es halt unheimlich gerne aufgrund des Mannschaftsgedankens, des Teamgedankens. Vereinsleben ist mir super wichtig und letzten Endes habe ich mir echt auch viel von ja meinen Lieblingstrainern oder sportlichen Leitern eben mit abgenommen oder mit kopiert. Auch diesen Fanshop, ne, wie gerade schon gesagt, dass man einfach sich so die guten Ideen einfach auch mal mitnimmt und in so einen Kegelverein auch einbringt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen wir das so ein bisschen anders machen als die anderen.
Du warst oder bist Torwart? Warst.
Genau, also jetzt absoluter Backup-Torwart noch mit fast 42 Jahren und haben da noch so eine Kreisliga-A-Truppe. Recht erfolgreich tatsächlich noch im Essener Süden, wo viele, viele alte Weggefährten einfach noch mit mir in einer Truppe kicken. Aber ja, irgendwie habe ich jetzt gemerkt, dass wenn man eine Sache mit extrem viel Herzblut betreibt, dann muss man auch extrem viel Zeit einfach dann einsetzen und verwenden. Und dann ist eben häufig nicht Platz dann noch für das zweite Hobby, wenn man samstags kegelt und sonntags morgens um 9 Uhr irgendwo in Altenessen auf dem Fußballplatz aufschlagen muss, dann tut das meinem Körper auf jeden Fall nicht mehr so gut.
Verstehe ich. Auch wenn ich das, wenn ich noch ein bisschen davon entfernt bin, aber ich kann das nachvollziehen. Du hast damals bei der SSVG, auch eine sehr interessante Bezeichnung, SSVG Felbert gespielt, Regionalliga West, damals als Neuling aufgestiegen und dann gegen namhafte Clubs wie Alemannia Aachen, Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen und den SC Verl gespielt. Ich nehme an, du warst damals Stammtorhüter?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich war zweiter Torhüter, was aber auch völlig okay war für mich. Also wie gesagt, ich hatte, da war ich ja auch schon Herbst meiner Karriere, wusste, dass sich das so langsam auch dem Ende neigt. Und da war ich halt total happy auch mit der Reservistenrolle und habe das auch, ich war jetzt nicht immer Stammtorhüter während meiner ganzen Karriere, habe aber auch die Rolle als Nummer 2 super gerne angenommen, weil ich halt, ne, wie gerade schon gesagt, mit dem Teamgedanken immer gesehen habe und ja, kann halt dann viele Konkurrenzkämpfe dann, ne, wenn man Kahn und Lehmann oder weiß nicht, die berühmten Beispiele, die konnte ich nie so ganz nachvollziehen. Ne? Ich habe es eher immer so wie so ein Handball-Torhüter-Duo gesehen, wenn der eine halt mal eine schlechte Phase hatte, kam der andere rein und solche Dinge und solche Einstellungen, die kann man auch tatsächlich dann wieder im Kegeln verwenden, ne? Wo viele ja vielleicht auch mal sauer sind, wenn sie dann nicht zur ersten 6 gehören. Aber es werden dann immer wieder Spiele kommen, wo das dann wieder der Fall ist. Und dann ist man genauso wichtig, ne? Und man kann trotzdem mit guter Stimmung und die Jungs anfeuern und einfach den anderen Leuten den Rücken frei halten, unheimlich viel erreichen. Und das habe ich immer versucht, beim Fußball so zu tun, und mache ich jetzt beim Kegeln genauso.
Finde ich eine starke Einstellung. Das kann man sich zu Herzen nehmen. Wenn du auch nur auf der Ersatzbank dabei warst, aber Aachen war dann schon Tivoli, oder?
Ja, das war dann auch der neue Tivoli damals. Mhm. Also so alt war der dann tatsächlich nicht. Also waren unvergessliche Spiele, ne? Wir haben da, glaube ich, unentschieden gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. 1-1, auch in einer, ja, relativ kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht. Und dann ist natürlich auch so eine Rückfahrt aus Aachen im Bus, die macht dann einfach Spaß. Und wenn man dann so ein Stadion einfach so zum Schweigen bringt, ne, das ist sind tolle Erlebnisse gewesen. Ich habe auch, wenn wir jetzt schon mal über Fußball sprechen, auch zweimal im DFB-Pokal durfte ich im Tor stehen. Also da habe ich auch wirklich gespielt. Und das sind natürlich auch tolle Erlebnisse, vorher den Pokal, also den Lokalpokal einfach zu gewinnen, um im DFB-Pokal in der ersten Runde zu spielen. Und das Ganze drumherum mit Auslosung und halt dann von Sky ein Stück weit begleitet werden bei den Trainingseinheiten und eben dann auch beim Spiel Interviews zu führen und so. Das sind dann echt coole Erlebnisse, die dann so im Kopf bleiben. Einfach.
Gegen wen habt ihr da dann in der ersten Runde spielen dürfen?
Ich habe einmal mit Felbert im DFB-Pokal gespielt. Da haben wir gegen Unterhaching gespielt. Also war jetzt nicht so ein Publikumsmagnet, um es mal so zu sagen. Und deswegen, da waren, glaube ich, 2500 Zuschauer. Und das war auch damals noch nicht, dass alles bei Sky irgendwie ausgestrahlt wurde. Und beim zweiten Mal bin ich mit meinem damaligen Club, dann VfB Speldorf, haben wir den Landespokal gewonnen und sind dann gegen Rot-Weiß Oberhausen ausgelost worden. Und haben, also es ist ein Lokalderby gewesen. Speldorf ist ein Stadtteil von Mülheim und der eben Rot-Weiß Oberhausen direkt nebenan, also Ruhrgebietsknaller, wenn man so möchte. Und wir haben dann damals aufgrund, weil wir einfach nicht so ein riesen Stadion hatten, im Stadion vom MSV Duisburg gespielt. Haben beide Spiele 3-0 verloren, aber nichtsdestotrotz einfach ein ganz hervorragendes Erlebnis und daran erinnert man sich immer ganz gerne zurück.
Ja, das glaube ich. Also das sind selten, ja, dass ich mit DFB-Pokalspielern sprechen kann.
Alles gut.
Ihr seid dann allerdings auch gleich wieder runter. Das muss man auch dazu sagen. Es war ein Jahr Regionalliga West.
Ja.
Aber immerhin kannst du sagen. Letzte Frage. Regionalliga ist gerade so die Schnittstelle zwischen Profi und, ich glaube, im Verein gibt es dann schon Mannschaften, wo ein paar Profis dabei sein könnten, aber eher weniger, glaube ich, gell?
Ja, also in der Regionalliga ist genau das Problem, ne, dass die Mannschaften, die eben aufsteigen, die ganze Infrastruktur häufig noch nicht haben. Ne? Also in dieser Regionalliga-Saison sind, glaube ich, drei Vereine insolvent gegangen oder die haben zurückgezogen, ne, unter anderem auch KFC Uerdingen, die zwar eine Infrastruktur haben, aber seit Jahren völlig beschissen geführt werden. Ne? Und dementsprechend ist da genau die Grenze, ne? Weil man kommt dann wirklich in so eine Situation, vorher hat man immer maximal viermal die Woche trainiert, muss aber eigentlich, um konkurrenzfähig zu sein, schon fünfmal trainieren, um einfach auch das Tempo mitzugehen. Ne? Da sind ja auch die ganzen U-Mannschaften wie Borussia Dortmund 2, Köln 2 und so, da kommt ja geballte Jugend, total gut ausgebildet auf einen zu und die verlangen einem dann schon alles ab. Und wenn man dann mehr oder weniger Freizeitfußballer ist, normalen Job nachgeht und dann einfach abends dann zum Training kommt, meistens abgekämpft, sich nur irgendwo in Stau stellt, dann ist man natürlich nicht immer bei 100%. Ne? Und auch die Auswärtsfahrten dann unter der Woche in den englischen Wochen, die sind dann sehr, sehr fordernd, gerade dann für Berufstätige. Und genau da ist dann das Problem, weswegen häufig die Aufsteiger sehr schwer haben, die Klasse zu halten.
Trotzdem war es knapp bei euch. Ich glaube, 5 Punkte haben dann am Ende auf die zweite Mannschaft von Köln gefehlt. 5 Punkte können wenig, können aber auch viel sein, aber es war zumindest, habt immerhin über 30 Punkte erzielt, was ihr jetzt auch.
Da führt ein paar, alles gut, es waren ein paar blöde Umstände, wie das dann auch so ist. Dann kommt ja viel Unruhe rein, werden Trainer gewechselt und wir hatten damals aus meiner Sicht so einen der besten Trainer, die ich je hatte, mit dem André Pawlak. Das ist vielleicht auch ein Name, der ist bei Köln der Co-Trainer Stefan Baumgart gewesen und ist jetzt in der U16 Nationaltrainer für Deutschland. Also hat jetzt auch seine Karriere mehr oder weniger gemacht und ist total happy. Und von dem habe ich auch extrem viel mitgenommen. Auch gerade dieses, also er war früher Lehrer und dementsprechend Pädagoge, der einfach total super verstanden hat, auch die Leute, die hinten dran sind, ne, die Jugendlichen, die gerade aus A-Jugend kommen, einfach mitzunehmen und auch da denen das Gefühl zu geben, dass sie total wichtig sind für die Truppe. Und da konnte man schon eine Menge sich abschneiden. Deswegen auf jeden Fall sportlich und persönlich ein super Jahr für mich.
Hast du dann auch dir fürs Kegeln abgeguckt, wie man in der ersten Mannschaft viele Eigengewächse unterbringt?
Das ist das Ziel auf jeden Fall. Das ist das Ziel und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben jetzt zumindest, da unsere zweite Mannschaft auch in der zweiten Bundesliga kegelt, auch eine super Plattform für unsere Jugendlichen, die jetzt so mit 16, 17 tolle Zahlen kegeln. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Ziel und wäre eine Marschroute, die man auf jeden Fall weiter verfolgt.
Und Sie haben ja mit dir und vor allem auch mit deinem Teamkollegen André Laugmann jemanden, wo man aufschauen kann. André, im Scherenkreisen ist es bekannt, für die, die es nicht wissen, auch hier mehrfacher Weltmeister, eigentlich der deutsche Topspieler im Scherebereich und eben dein Teamkollege. Wie ist es so, mit ihm auf der Bahn zu stehen?
Ja, André ist einfach nochmal den Tick professioneller, wenn man das einfach mal sagen darf. Der ist das ja, sein Beruf und sein Leben ist einfach im Prinzip, die verbringt er auf der Kegelanlage. Er ist Bahnpfleger eben auch beruflich, ne? Also hat dann sowohl Kneipenbahnen als auch größere Anlagen, wie beispielsweise in Herne, in Remscheid, wo er also auch Bundesliga- oder NRW-Liga-Bahnen pflegt. Und wo er halt auch unter der Woche extrem viele Würfe macht, ne, wo wir eben dann versuchen, Gabelstapler an den Mann zu bringen. Das ist der André eben auf Kegelanlage. Und man sieht es schon, dass der André eben da einfach nochmal genau diesen Tick besser ist, in vielen, vielen Fällen. Klappt aber auch manchmal nicht, so wie jetzt eben auf der Westdeutschen, wo er glaube ich, erstmalig seit weiß der Geier wie vielen Jahren mal rausgeflogen ist im Einzel. Aber auch das, ne, wie gerade schon gesagt, gehört auch zum Sport mit dazu. Ne? Auch wenn man mal einen blöden Tag hat, dann kann man mal rausfliegen bei einer starken Konkurrenz. Und nichtsdestotrotz ist André für mich immer noch absoluter bester Kegler im Moment.
Wir haben vorhin schon kurz gesprochen. Ihr wart eigentlich auf einem guten Weg. Bei euch ist der Modus erst Liga, dann Playoffs. Die Ligaphase habt ihr als Tabellenführer beendet. Seid jetzt am Ende bei dem dritten Platz rausgekommen. Wieso ist es so gelaufen?
Ja, das ist auch der gute alte Fußballspruch. Woran hat es gelegen?
Ja. Genau. Hätte es schon immer gut gegangen.
Genau, richtig. Ja, wir wissen es. Ja, was heißt, wir wissen es selbst nicht. Also wir sind eigentlich, wie gesagt, mit der Bestvorgabe oder bestmöglichen Vorgabe in die Playoffs gestartet. Ne? Als Tabellenführer geht man eben mit 4 Punkten rein. Der zweite entsprechend mit 3 und so weiter. Und dann hatten wir das erste Spiel in Düsseldorf, wo wir auch gesagt haben, da kann alles passieren. Man muss einfach auch sagen, wir haben eben noch eine Holzbahn und die anderen drei Teilnehmer hatten eben Kunststoffbahnen oder haben Kunststoffbahnen, die eben auch hohe Zahlen hergeben, die extrem viele Neuner erfordern und die eigentlich leicht zu spielen sind. Aber man muss eben genau an dem Tag auf dem Punkt da sein. Und das lag eben, muss man einfach sagen, den anderen Mannschaften in der Meisterrunde definitiv mehr. Ne? Also wir sind auch ordentlich gestartet mit dem zweiten Platz dann am ersten Spieltag in Düsseldorf, wo Marcel Schneimer noch eine Heldenleistung abgerissen hat in den letzten paar Wurf, wo er unheimlich viele Neuner noch brauchte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele, wo wir dann mit einem Holz, Gesamtholzzahl, Vorsprung, wo wir dann Zweiter wurden, wo wir eigentlich ja schon einen Schuss vor den Bug gekriegt haben, und uns eigentlich fürs Wochenende, ja, im Saarland, also in Oberteil, haben wir samstags gespielt und sonntags morgens dann direkt in Hüppersdorf, wo wir uns dann vorgenommen haben, Mensch, ne, nochmal alles reset auf null, nochmal neu konzentrieren. Aber wie es dann einfach in so einem Spiel eben läuft, ne? Der André war in Ordnung drin, hat seine Leistung absolut gebracht, dann, ja, habe ich hinterher gespielt, aber auch nie wirklich so eine richtige Serie gekriegt. Neuner in Serie wäre das Beste natürlich gewesen, aber die fielen dann leider Gottes nicht. Und ja, so zog sich das dann durch. Ne? Diese leichte Verunsicherung, die zog sich dann einfach durch die Truppe. Der Robin Holler ist noch ein relativ junger Bursche, also jüngster bei uns in der Mannschaft. Ne? Der hat sich dann auch so ein bisschen anstecken lassen. Die anderen haben das einfach in positive Energie umgesetzt, ne? Also die anderen Mannschaften, und haben einfach genau diese Lücke genutzt. Und ja, so kam es dann, dass wir dann im Saarland einfach zweimal hinten einliefen und da einfach die deutsche Meisterschaft verspielt haben, muss man einfach so sagen. Und dann konnte uns auch der letzte Spieltag mit dem Heimsieg nicht mehr retten. So ist Sport. Definitiv.
Aber das muss man auch festhalten, es war, für euch ging es nicht mehr um wirklich viel. Klar, ihr seid dann Dritter geworden, aber das war schon vorher eigentlich klar. Nur noch minimale Chancen, dass es eben nicht der dritte Platz wird, Heimspiel bei euch. Und wenn die Zahlen aus der Presse stimmen, 400 Zuschauer.
Ja, also 400 über den Tag.
Obwohl es eigentlich für euch nicht mehr wirklich viel ging.
Genau, also das ist einfach auch das, was mich so die letzten Jahre tatsächlich auch rund ums Kegeln einfach sehr stolz macht. Wir haben jetzt auch schon zum zweiten Mal den letzten Spieltag ausgetragen, wo wir einfach was getan haben, was für den Verein auch sehr ungewöhnlich ist. Also wir haben einfach gesagt, wie können wir so einen Spieltag noch cooler gestalten und auch Leute, die vielleicht nichts mit dem Kegeln zu tun haben, einfach mal herholen. Das war jetzt dieses Jahr, haben wir einen Bierwagen gehabt. Wir hatten davor das Jahr hatten wir noch einen Foodtruck. Hans kam dann tatsächlich noch ein Schlagersänger, der einfach nur so ein bisschen für gute Laune gesorgt hat mit so Jörg Bausch-Interpretationen und wo dann alle Leute irgendwie noch so Arm in Arm, egal von welcher Mannschaft, einfach noch mitgezogen haben. Und das sind einfach so Sachen, die ich irgendwie auch weiter fortführen möchte, wo ich einfach auch mich so selbst ein bisschen kreativ betätige. Weil ich einfach denke, so 6 Stunden Kegeln und du hast einfach überhaupt nichts damit zu tun, sind halt schon echt hart. Also ja, klar kannst du das ausgestalten, wie man möchte. Ne? Man kann sich da unheimlich viel Bier reinschütten als Zuschauer.
Wollen wir ja nicht.
nein, das natürlich nicht. Als Zuschauer, sage ich ja. Und dann war es das und dann gehen irgendwie alle nach Hause und keiner weiß so richtig, wie es da so funktioniert oder was alles so dahinter steckt. Und ich glaube, das haben wir so die letzten Jahre echt ganz gut hingekriegt. Und deswegen, klar, eine bittere Niederlage, aber wieder für den Verein und fürs Ganze drumherum absolut wieder ein Gewinn und ein toller Spieltag.
So ein Spieltag besteht dann aus 4 Mannschaften,
genau,
die quasi das Playoff-Finale spielen. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Kegelbahnen ihr habt.
4. Genau,
also 4 Kegelbahnen, also dann, genau, 6 Durchgänge und dann kommt man ungefähr auf die 6 Stunden, die du erwähnt hast.
Richtig, richtig, genau, mit ein bisschen Unterbrechung und genau, aber das ist so der zeitliche Rahmen.
400 Zuschauer über den Tag verteilt, trotzdem, auch wenn es über mehrere Stunden war, ein ordentliches Pfund. Und womit ihr auch auftrumpfen könnt, ist eure Jugendarbeit. Andere Vereine würden sich, glaube ich, nach einem Bruchteil der Jugendlichen die Finger lecken, die ihr da aufzubieten hat. Erzähl uns mal davon, bitte.
Ja, super gerne. Also die Jugendarbeit in Heilinghaus war schon immer sehr, sehr vorbildlich. Das ging also auch schon zu meiner Jugendzeit los, wo wir sehr, sehr viele gute Kegler schon hervorgebracht haben in der B-Jugend, in der A-Jugend, wo wir auch schon Titel auf den deutschen Meisterschaften gewonnen haben, wo man 2 Jugendtrainer hatten, die auch wirklich mit Herzblut einfach auch das Training begleitet haben, uns zu Meisterschaften gebracht haben und uns einfach viel beigebracht haben. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Und das war schon früher immer sehr gut. Dann habe ich es persönlich ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich dann mich eher so ein bisschen auf Fußball konzentriert habe. Aber mittlerweile auch gerade als wir wieder angefangen haben, ne, was machen wir jetzt? Wollen wir nochmal versuchen anzugreifen in der Bundesliga? Dann haben wir ja den André Laugmann und den Marcel Schneimann für uns gewinnen können. Holger Parasini ist kurz als Urgestein auch als Heilinghauser, kam dann auch wieder zum Heilinghauser Verein zurück, nachdem er 3 Jahre in Duisburg auf Titeljagd gegangen ist. Und also wir haben im Prinzip einfach wieder so eine attraktive erste Mannschaft gehabt und das hat dann einfach so einen Sog erzeugt, wo auch ne, wiederum durch Kontakte von meiner Fußballzeit dann wiederum, ne, hat sich dann einfach so eine kleine Kegeltruppe gemeldet, die einfach nur Kneipenkegeln gemacht hat, da die gesagt hat, Mensch, können wir nicht bei euch anfangen, ne, im Kegelverein und können wir nicht in die vierte Mannschaft kommen, machen wir eine vierte Mannschaft auf und wir kegeln nur für uns und die haben total Spaß entwickelt, da kegeln jetzt mittlerweile auch die Leute oder die Kinder von in der Jugend. In diesem Sog hat sich eben auch bei einer Ferienmaßnahme ergeben, dass wir 2 richtig, richtig tolle Menschen hinzugewonnen haben. Das ist der Markus und die Katrin Herpel, die jetzt die Jugendarbeit übernommen haben und die das wirklich vorbildlich und großartig machen. Der Markus war 2022 Trainer des Jahres, auch einfach total gerechtfertigt, weil er einfach das schafft, so einen Haufen von Kindern das auch zu moderieren auf 4 Bahnen, den Trainingszeiten zu geben, auch denen oder das alles entsprechend einzuordnen, wer kann wie viel, wer ist wie alt, wer muss mit welcher Kugel spielen, große Kugel, kleine Kugel, und das alles zu moderieren, denen eben auch mal Bilderkegeln beizubringen, denen auch mal Bauern beizubringen und so. Also das alles unter einen Hut zu kriegen, erfordert eine Menge ja, Engagement, das über das Normale hinausgeht und deswegen sind wir total happy, dass wir den Markus und die Katrin haben, die jetzt mittlerweile 32 Jugendliche hatten oder unter ihren Fittichen haben im positiven Sinne und jetzt auch, ich glaube, mit 14 Leuten nächste Woche zur deutschen Meisterschaft fahren, aber erstmal nur zur Tour. Diese Woche, richtig. Die erstmal nur zum Training fahren und Ende Juni ist dann die deutsche Jugendmeisterschaft in Kiel. Und da gehen also 14 Kids von uns an den Start. Letztes Jahr war es schon viel im Nordhorn. Jetzt sind es nochmal 1, 2 Kinder mehr, die wirklich dann auch um Titel kämpfen können. Und da entsteht natürlich auch wieder drumherum, die Eltern fahren mit, die sind in irgendeinem Ferienpark, so eine Art Centerpark sind die dann meistens, die dann auch abends zusammensitzen, grillen und die Kinder spielen dann abends Fußball. Das ist einfach so die Zeit, wie wir das früher halt auch gemacht haben. Ne? Und deswegen macht mich das dann besonders stolz auf jeden Fall.
Kannst du auch stolz drauf sein, definitiv. Also in Zeiten, wo alles weniger wird, wo nicht nur Kegeln Nachwuchsprobleme hat, so eine Anzahl Jugendliche auch zu mobilisieren. Also gibt gut Acht darauf und baut, hört nicht auf. Das ist, glaube ich, auch so ein Fehler. Wenn man so viele hat, darf man nicht aufhören, sondern muss weitermachen, damit auch da wieder Nachwuchs eben reinkommt. Ich will noch kurz meinen Zwischenruf einordnen. Wir sprechen heute am 20. Mai, weil es sich terminlich nicht anders ergeben hat. Die Episode wird am 29. Mai rauskommen, also dann bist du schon ein Jahr älter und stehst eben nicht vor dem Wochenende, nächste Woche, sondern vor dem kommenden Wochenende deutsche Skirennmeisterschaft. Zwischendrin kommen noch die deutsche 3 Bahnen. Da bist du auch involviert in Vorbereitungen. Was sind da gerade deine Aufgaben?
Genau, also ich habe das, also das haben wir letztes Jahr schon gemacht und wir wollten das unbedingt mal ausprobieren. Auch da, ne, ist es ja so ein Podcast auch die richtige Plattform, wo ich einfach denke, dass man gar nicht so verfangen sein sollte in seiner Sektion, sondern dass man einfach offen den anderen Sektionen gegenüber sein sollte. Ne? Es gibt dann, wir haben dann mal mit angefangen mit dem so eine Art Spaßturnier in Wolfsburg, was dann immer im August ist, wo es dann 4-Bahn-Meisterschaften geschimpft wird, ne, also wo jeder auch antreten darf, wo wir auch gesehen, Mensch, das macht so viel Spaß, ne, also man ist, man lernt halt einfach mal was anderes kennen und wenn man offen dafür ist, dann kann man da halt auch durchaus Spaß entwickeln, logischerweise, aber auch natürlich einen gesunden Ehrgeiz und letztes Jahr sind wir 4. geworden, das hat uns dann tatsächlich so gekitzelt, dass wir gesagt haben, boah, jetzt dieses Jahr fahren wir dann nochmal hin und vielleicht können wir dann diese Platzierung nochmal bisschen steigern, weil ne, so als Newcomer da aufzutauchen und keiner wusste so richtig, wo man da sich einordnen muss und dass es dann so gut lief, das war schon cool. Und jetzt ja versuchen wir halt dieses Jahr dann wieder da an den Start zu gehen und ein bisschen mehr rauszuholen als den vierten Platz vielleicht.
Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Seht's mir nach, dass wir das Ergebnis jetzt nicht hier besprechen. Wie gesagt, terminlich war das irgendwie nicht möglich. Ich wollte aber auch unbedingt mit dir sprechen, denn es gibt etwas Wichtiges zu besprechen. Brasilien. Mhm. Im Klassik-Kegeln sprechen wir darüber, dass es Post aus Indien gibt, wo ich auch demnächst nachfragen möchte, was da eigentlich draus geworden ist. Okay. NBC-Vize Martin Herold in der dritten, vierten, fünften Episode auf jeden Fall relativ zum Start. Und jetzt habt ihr noch einen draufgesetzt. Ihr wart in Südamerika, in Brasilien zum Kegeln.
Ja. Jetzt hattest du gerade das Jugendthema noch kurz schon für beendet erklärt. Ich wollte vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil du hast genau das Richtige gesagt eigentlich, weil ich hatte mir eben im Vorfeld ja auch schon ein paar Gedanken gemacht und das ist eigentlich im Prinzip so auch mein Appell, weil wir sehen es ja auch, wir haben genug schöne Kegelanlagen, ob das jetzt Düsseldorf ist, ob das in Kamp-Lintfort ist, ob es Gelsenkirchen ist, das sind alles Kegelanlagen mit 8 Bahnen, in Gelsenkirchen sind sogar 12, ne? Also Möglichkeiten, Kegelsport zu betreiben, gibt es genug, ne? Nur die Vereine, die dürfen aus meiner Sicht auch nicht darauf warten, dass irgendwie mal eine Horde Kinder bei denen irgendwie durch die Hallentür spaziert, die ja in seltenen Fällen noch durchgehend auch geöffnet ist an allen Tagen, ne? Und man muss da schon versuchen, Angebote zu schaffen. Das ist natürlich mit einem extremen Aufwand verbunden, mit ja sehr viel Invest an Zeit und natürlich auch mit Invest an Nerven, ne? Der damit verbunden ist. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wir sprechen ja immer alle davon, ist der Kegelsport noch zu retten? Wie kann man es attraktiver gestalten? Ist er noch zeitgemäß? Kriegen wir die Jugendlichen dann noch mit runter? Und ich bin schon der Meinung, dass man das durchaus schafft, aber man ja sollte da auch was für investieren und auch was dafür tun. Und ich glaube, das ist vielleicht einfach nochmal wichtig und ist mir einfach nochmal so ein Herzensangelegenheit an der Stelle.
Natürlich, natürlich. Hast du dann Tipp, Vorschlag oder nicht Vorschlag, aber was ist so euer Punkt, wo du sagst, deswegen hat's funktioniert oder deswegen sind extra viele Jugendliche auch zu uns gekommen?
Also das ist jetzt natürlich kein Patentrezept. Nichtsdestotrotz sind das immer die Angebote, die man schafft. Wir machen seit Jahren in jeden Schulferien machen wir einfach Ferienmaßnahmen, wo wir die Kinder einfach ja in der Zeitung, wo wir darauf aufmerksam machen, wo dann eben auch Mund-zu-Mund-Propaganda dann funktioniert und wo die Eltern sagen, Mensch, letztes Jahr war es so cool, dann ne, kommt das Nachbarskind vielleicht einfach nochmal mit. Einfach Angebote schaffen. Wir arbeiten mit einer offenen Ganztagsschule zusammen, wo wir dann die Kinder einmal die Woche für so eine Sport-AG abholen. Auch da bleiben nicht immer alle 8 oder alle 10 hängen oder mit Ferienmaßnahmen alle 20. Natürlich nicht, ne? Aber die 2, 3 Leute, die hängen bleiben, die entwickeln schnell einen Spaß und die haben eben natürlich auch schnell Erfolge im Kegelsport, ne? Denn ich glaube, als Bundesliga-Fußballer oder bis man Bundesliga-Fußballer ist zum Beispiel, ist der Weg viel, viel weiter, als wenn man mal im Kegeln lokal mal einen westdeutschen Meistertitel holt, vielleicht auch der Deutsche mal Vizemeister wird oder so. Das sind ja alle Sachen, die Kinder auch prägen und die einfach auch mal Kinder wieder so ein Gefühl von Erfolg geben. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Ansatz. Und irgendwie gibt uns der Erfolg ja auch recht mit unserer großen Jugendabteilung. Und warum nicht einfach mal versuchen, auf diesem Weg Jugendlichen anzubekommen.
Ja. Auch das vielleicht ein Thema, wo man dich, so habe ich gerade das Gefühl, auch sicherlich kontaktieren kann.
Klar. Kein Problem.
Ich denke, da helfen wir Kegler auch uns gegenseitig. Mhm. Brasilien.
Ja,
nächstes spannendes Thema. Ein fernes Ziel vielleicht für Jugendliche ist ja auch was. Sagen, ich kann mal Außerhalb von Europa Kegel, können auch nicht viele sagen.
100%. Und wir waren ja alle, also ne, es geht jetzt um den World Cup der Vereinsmeisterschaften, der jetzt dieses Jahr in Sao Paulo ausgetragen wurde. Muss man sich eben so ein bisschen vorstellen, wie die Champions League der Clubmannschaften, wenn man es so sagen darf, oder die Club-WM, die es ja jetzt zukünftig gibt. Und die beiden bestplatzierten Mannschaften des Jahres dürfen also daran teilnehmen. Und jetzt in Sao Paulo war es eben so, dass insgesamt 10 Mannschaften gemeldet waren, sind allerdings nur 9. Also eine französische Truppe hat kurzfristig abgesagt. Also waren dann 9 Mannschaften am Start, also 2 aus Argentinien, 2 aus Brasilien. Dann waren Belgier da, dann waren Luxemburger da und 2 Mannschaften aus Deutschland, Düsseldorf und wir. Und bei den Damen war die Konkurrenz dann mit 6 Mannschaften bestückt. Und ja, war also ich gerate da immer sehr leicht in Schwärmen, weil das war einfach, man hätte sich das nie so vorstellen können, wie dieser Trip einfach ausging und wie toll das da einfach war, die Zeit. Ja, tolle Zeit, definitiv.
Du darfst gerne schwärmen. Also ich glaube, das ist der Traum vieler Kegler, auch mal ja in Sao Paulo zu kegeln. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, du hast gemeint, Argentinien, ja, aber ist, glaube ich, auch nur sehr wenig, bisschen Brasilien, und es ist aber auch dann, also es gibt jetzt nicht noch mehr Clubs dort drüben.
Nee, also das ist aber tatsächlich Brasilien eine sehr historische Kegelkultur fast schon, also die aus den deutschen Kolonien damals offensichtlich entstanden, die einfach die Schere Kegelbahn mit rübergenommen haben und wo einfach viele Kegelclubs auch in Rio de Janeiro, in einem anderen Gebiet, Curitiba, wo auch die zweite Mannschaft her war, wo viele Kegelvereine auch tolle Anlagen haben. Und jetzt waren wir Ausrichter war Sao Paulo. Es war ein Club, Esporte Club Pinheiros, so ist richtig. Und das ist also der Stadtteil Pinheiros gewesen. Und da muss man sich so vorstellen, das war ist ein Club mit über 30.000 Mitgliedern. Die haben eine Anlage dort in der Stadt, wie so ein kleines olympisches Dorf. Also man musste sich vormittags musste man sich eben ausweisen, um auf das Gelände zu kommen. Und dann kam man auf dieses Gelände. Wir haben also am ersten Tag, als wir landeten, haben wir schon eine Rundreise dann oder eine Führung mehr oder weniger bekommen über das ganze Gelände. Und das war so beeindruckend, also wie eine 5-Sterne Luxus-Superanlage, ne? Also Grünflächen, Palmen, alles, was das Herz begehrte. Die haben auf diesem Gelände 7, 8 Restaurants gehabt, vom Chinesen über den Italiener, alles, was das Herz begehrt, von diesem Rodizio, ne, wo man eben am Tisch Fleisch serviert bekommt. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Da waren 35 Tennisplätze, da waren Beachsoccer-Anlagen, Beachvolleyball, da war eine riesige Halle, also im Prinzip alle olympischen Sportarten, wenn man so möchte, die konnte man da ausüben. Und was das wirklich Interessante war, auch da wieder so der Bogen zu den Kids, ne? Die Kids gehen auch da teilweise in den Kindergarten und zur Schule und können halt nach der Schule sich einfach den Sport aussuchen. Und da kriegt jedes Kind, kriegt da irgendwie so Tausende von diesen Pinheiros-Trikots, Pinheiros-Hosen, Pinheiros-Badeanzüge, und die flitzen da total stolz über diese ganze Anlage, ne, und können sich einfach den Sport aussuchen, den die nach der Schule betreiben möchten. Und das war also ein unfassbares Erlebnis, und auch die Kegelanlage und wie man sich da einfach um uns gekümmert hat. Also die Eröffnungsfeier an sich, wo der Clubpräsident einfach gesprochen hat in dem eigenen Kino, das natürlich auch auf dieser Anlage ist. Also die haben einen eigenen Kinosaal. Also völlig beeindruckend und total liebevoll alles, und dementsprechend ein Erlebnis, was ich jedem empfehlen kann. Also ich meine, Kegeltour mal nach Malle zu machen, kann jeder. Mittlerweile ist wahrscheinlich fast genauso teuer, wie nach Brasilien zu fliegen. Und von daher lieber ein Jahr länger sparen und mal sowas anstreben, denn ja, wir haben auch schon gesagt, es war hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Und wenn es nur ist, dass man mal irgendwie so eine Art Freundschaftskampf da organisiert gegen die brasilianischen Truppen, einfach ein großartiges Erlebnis.
Danke, dass du uns mitgenommen hast jetzt. Auch auf das Gelände, konntest du dich dann überhaupt aufs Kegeln konzentrieren?
Ja, also wir haben natürlich, also auch in der Planung, ne, das hat natürlich auch sehr viel Zeit und Nerven erfordert, dann für 11 Leute sowas zu planen. Der eine wollte nicht so viel Urlaub nehmen, der andere konnte nicht so lange und wollte vielleicht einen Tag früher zurückfliegen. Und ne, wie das halt immer so ist, dann konnte einer gar nicht. Und das Ganze alles in Abstimmung mit dem Reisebüro zu machen, das war schon sehr herausfordernd. Und wir haben von vornherein gesagt, das ist für uns alles oder für alle ein einmaliges Erlebnis erstmal. Das ist für uns alle ein großer Teil Jahresurlaub, den wir auch verwenden, auch teilweise von den Familien weg zu sein. Und deswegen sollten wir das natürlich bestmöglich genießen. Und wir haben also auch alle Leute oder alle Kegler spielen lassen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer direkt die beste 6 oder die beste 4 war, sondern wir haben gesagt, jeder, der sich das oder der diese Reise auf sich nimmt, der soll auch seine Kugeln da bekommen und nicht nur ein paar irgendwie, sondern der soll halt auch einen ganzen Durchgang spielen in einer verschiedenen Disziplin. Ne? Man konnte ja auch Mannschaft, Paarkampf und Einzel, wurde das aufgeteilt. Und dementsprechend haben wir auch alle spielen lassen. Und wir haben 3 Trainingseinheiten da absolviert und haben das also schon sehr ernst genommen. Nichtsdestotrotz will ich auch nicht verhehlen, dass wir dem günstigen Caipirinha da mal gefrönt haben und schöne Abende miteinander verbracht haben. Und das war aber trotzdem für uns als Verein, als Truppe, hat uns dann auch nochmal ein Stückchen näher zusammengeschweißt. Also tolles Erlebnis, kann ich wiederholen.
Es ist eher oft so, dass Dinge dort, wo sie herkommen, anders und auch besser schmecken, als wenn wir sie hier in Deutschland zubereiten, ist es beim Caipi der Fall?
Definitiv, definitiv. Also geht wahrscheinlich beim Schnaps los, den die verwenden. Und natürlich der Preis von 2,40 Euro umgerechnet pro Caipirinha. Ist natürlich, wenn man da abends mal in die Düsseldorfer Altstadt geht, ist man, glaube ich, beim Fünffachen mittlerweile. Ja. War schon lange nicht mehr abends in einem Club, aber nichtsdestotrotz, das war, also natürlich, wir haben da natürlich auch Urlaub gemacht. Sind auch nach dem World Cup, sind wir also noch weitergeflogen, eine Woche nach Rio, hatten dann noch ein Hotel an der Copacabana, weil wir gesagt haben, nach der, wenn man eh schon mal da ist und günstig dann von Sao Paulo nach Rio kommt, das ist ja nur eine Stunde Flug, dann wollten wir das auch unbedingt einmal gesehen haben und mitnehmen und haben dann eine Stadttour, Zuckerhut, Maracanã-Stadion und so, haben wir uns dann auch alles angeschaut.
Krass. Also, herzlichen Glückwunsch. Bleiben wir mal ganz kurz noch beim Sportlichen, bevor wir noch über andere Teile der Reise sprechen. Trotz des ganzen Programms und trotz der Einstellung, dass jeder kegeln darf und soll, war der auch erfolgreich.
Das stimmt.
Vize-Club-Weltmeister.
Das stimmt. Also, auch das vielleicht zur Einordnung. Man denkt sich jetzt vielleicht mal, gut, Brasilien, die können ja keine guten Kegler haben. Ne? Also, man kennt ja natürlich gar keinen. Aber da sei mal gesagt, dass der Rogério Aki, der also auch da der Clubpräsident ist und der also auch zeitweise in Deutschland schon mal gekegelt hat, in Paffrath und ich weiß gar nicht, wo noch. Paffrath und irgendwo noch. Ich weiß es nicht, komme ich gerade nicht drauf. Aber zumindest ist er auch 1995 Einzelweltmeister geworden in Iserlohn. Ja, also der ist in der Kegelwelt schon ein absoluter Name. Der hat sich also da eine Truppe zusammengebaut, die wirklich in jeder, oder war 5 Leute sind, die wirklich in jeder Bundesligamannschaft absolute Stammspieler wären. Die konnten alle super kegeln, alle super sauber kegeln. Und die haben natürlich seit September, wo die wussten, das wird definitiv in Sao Paulo stattfinden, haben die sich natürlich extrem gut auf diesen Wettkampf vorbereitet. Die wollten dann natürlich, oder gerade auch der Rogério, der hat eben von seinem Papa, auch da, ne, der Papa hat ihm das beigebracht in diesem Club, also es ist ein Heimatclub, sein Familienclub. Im Finale waren dann, weiß nicht, da saß die Oma, da saß der Opa, da saß der Vater, da saß die Mutter, also da saß die ganze Familie und da hat man wirklich gemerkt, wie viel ihm das bedeutet. Und der hat dann einfach auch nochmal im Finale komplett abgeliefert. Und ja, dann tritt man auch wirklich auch gerne mal so einen Schritt zurück und gönnt auch einer anderen Mannschaft da dieses Rampenlicht und auch diesen sportlichen Erfolg einfach nur auch, wie die uns da begrüßt, behandelt haben. Also völlig verdient, war nichtsdestotrotz super knapp. Also wir haben gerade dann in den Einzelnen durchaus immer so kleine Momente gehabt, wo das einfach hätte kippen können zu unseren Günsten oder zu unseren Gunsten. Und wo wir dann einfach, das Quäntchen Glück nicht hatten oder einfach auch vielleicht die Coolness nicht hatten, was aber auch völlig normal ist, weil was da los war auch, also kann man sich auch gar nicht vorstellen, da war eine Tribüne dahinter, das war auch wie so ein enger Schlauch einfach, eine Tribüne, und da standen die Leute draußen an der Scheibe auf Barhockern, damit die gucken konnten, und die haben natürlich auch nochmal eine andere Feier- und Emotionskultur, ne? Also die hatten Gesänge, die hatten Rummeln, die hatten Glocken, die hatten alles, und in diesem dann noch bei, weiß nicht, 26 Grad und Luftfeuchtigkeit von 90%, wie also da die Coolness zu behalten, war schon sehr schwierig, und dementsprechend ja völlig verdienter Sieg dann für Pinheiros, und da ärgern wir uns auch nicht drüber, sondern wir nehmen den zweiten Platz total gerne mit, und der Pokal, der riesige, den wir damit zurück durch den Zoll schleppen mussten, der kriegt bei uns einen absoluten Ehrenplatz.
Spannend. Genau. Das auf jeden Fall ein Erlebnis, von dem du noch viel erzählen kannst. Wie groß ist der Pokal? Also größenmäßig?
Ja, der hatte auf jeden Fall in den Koffer gepasst. Also wir mussten den tatsächlich mit im Handgepäck nehmen, und den kleinen Rucksack hat er gepasst. Und wir mussten auch, also auf der Hintour mussten wir schon einen Glaspokal mitnehmen als Titelverteidiger oder amtierender World Cup-Sieger, den wir dann davor das Jahr in Langenfeld gewonnen haben. Das war ein Glaspokal.
In Deutschland, richtig.
Und den haben wir damals auch erstmalig in der Vereinsgeschichte dann gewonnen in Langenfeld. Und den mussten wir wiederum mit nach Sao Paulo nehmen. Und das war auch, also der war aus Glas oder ist aus Glas. Und der war natürlich auch, der war eingepackt wie ein rohes Ei. Und den haben wir dann Gott sei Dank mit dahin genommen. Haben wir gedacht, Gott sei Dank sind wir den jetzt schon mal los. Und dann bei Siegerehrung, und dann haben wir gefühlt noch einen riesigen Pokal gekriegt, den wir natürlich auch irgendwie wieder nach Deutschland nehmen mussten. Aber Hat alles geklappt.
Ich möchte es zumindest fragen, weil es mich interessiert. Ich würde es verstehen, wenn du es nicht exakt sagst, aber es klingt alles sehr teuer. Wie konntet ihr das stemmen als Club?
Also auch da wussten wir ja, dass da keinerlei Unterstützung irgendwie vom DSKB oder irgendwie sowas zu erwarten ist. Und deswegen konnte jeder ja schon, ich sage jetzt auch mal, ja, ab September oder so ein bisschen sich immer monatlich mal einen 50er oder einen 100er zurücklegen. Es war in Summe auch gar nicht so teuer, wie ich es befürchtet habe. Also die Flüge, die liegen so roundabout, wenn man früh bucht, beim 1000er. Und wir hatten da sogar insgesamt 4 Flüge drin. Sowohl nach Sao Paulo als auch dann nach Rio weiter und dann wieder zurück nach Frankfurt. Die Busfahrkarte war schon, oder die Bahnfahrt war auch schon mit drin. Also ne, roundabout in dieser Größenordnung, und die Hotels vor Ort, die sind, weiß nicht, 40, 50 Euro pro Nacht in einem Radisson Blu, also völlig erschwinglich, und die Preise vor Ort, auch da ein gutes Essen, ein lecker Steak oder eben auch die Getränke, völlig erschwinglich. Von daher hatte ich es schlimmer befürchtet, und ja, dementsprechend in so einer Größenordnung waren wir da unterwegs. Und da war also auch noch Geld, um mal eine Stadttour zu machen oder sich mal einen Tag an den Strand zu legen oder was auch immer. Also alles wunderbar, hat super gepasst.
Tatsächlich hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, aber ist ja auch positiv, dass es dann auch für euch machbar ist. Es war der erste World Cup in Brasilien. Mhm. Gab es den schon mal in Argentinien auch?
Nee. Also
sie sind immer, mussten immer auch nach Europa kommen, wenn sie teilnehmen wollten.
Richtig. Das war so und ist auch so. Und dementsprechend die argentinischen Mannschaften, so wie ich das verstanden habe, die haben auch nicht so große Anlagen. Sie haben teilweise nur 2 Bahnen. Ne? Also da ist so eine Ausrichtung eben gar nicht möglich. Und ja, in Brasilien gibt es eben 1-2 Clubs, wo das möglich wäre, aufgrund von der Hallengröße und so. Und aber es wird jetzt halt wieder reihum. Ich glaube, der nächste findet in Belgien statt. Und deswegen ja, geht es jetzt erstmal wieder Richtung Europa, und die Brasilianer kommen dann hier rüber. Oder die Argentinier auch.
Aber ohne euch. weil ihr ja als Dritter nicht richtig qualifiziert seid.
Richtig, da dürfen wir im kommenden Jahr nicht dran teilnehmen und das ist auch erklärtes Ziel, dass wir dann auf jeden Fall danach wieder bei diesem World Cup spielen und deswegen auch schon mal das Ziel, einen Anpeil mindestens Zweiter zu werden.
Aber Belgien ist jetzt nicht so weit weg von euch. Könntet ihr ja vielleicht zum Unterstützen mit.
Durchaus.
Wenn wir über Schere sprechen, dann habt ihr ja auch ein Privileg, wo sich das Klassik-Kegeln so ein bisschen danach sehnt. TV-Präsenz. Jetzt nur kurz anreißen, weil es für mich auch definitiv ein Thema für eine weitere Episode oder eine Person für eine Episode ist. Ihr habt jemanden dabei gehabt in Brasilien, der beim Westdeutschen Rundfunk arbeitet und hat dann auch einen Top-Bericht drüber gemacht, finde ich.
Stimmt, ja. Der Sascha Baczynski ist ein alter Medienprofi, wenn ich das so sagen darf. Der war so also früher Fußballreporter bei Sky und hat eben da seine Erfahrungen gesammelt und hat dann den Vorschlag an uns herangetreten, ob es für uns in Ordnung wäre, wenn er das im Prinzip ein bisschen begleitet. Also er hat da vorher mit den Abteilungen gesprochen beim WDR, ob die das senden würden in der Lokalzeit und wie viel Sendezeit er bekäme. Und dann haben wir natürlich gesagt, klar, sofort machen. Ne? Und er hat das natürlich super gemacht, gibt einen echt tollen Bericht in der Lokalzeit, auch wahrscheinlich noch in der Mediathek. Den können wir ja vielleicht auch dann verlinken.
Auf jeden Fall, ja.
Und würde ich mich freuen, wenn es dazu auch positives Feedback gibt.
Kannst du das mit dem Verlinkten nochmal sagen? Weil ich höre mich immer ganz kurz und das ist ein irritierendes Geräusch. Dann halte ich jetzt meinen Mund.
Okay.
Und du erzählst es nochmal, dass er in der Mediathek ist und wir verlinken ihn. Und dann kannst du weiterziehen. Sorry.
Kein Problem. Ja, genau. Also der Sascha Baczynski hat eben den Bericht in der WDR-Lokalzeit gebracht und hat da 8 Minuten Sendezeit bekommen. Wir werden den mit Sicherheit auch noch nachträglich in diese Mediathek oder hier in die Verlinkung stellen. Er ist also noch in der Mediathek verfügbar. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere da nochmal draufklickt und sich das nochmal anschaut, weil man da auch nochmal total coole Bilder auch aus Sao Paulo und von den Wettkämpfen, von der Anlage mitbekommt. Und deswegen, also wer da jetzt ein bisschen Interesse oder wo Interesse geweckt wurde, der kann auch mal ein bisschen da reingucken, definitiv.
Auf jeden Fall, toller Bericht, mit vielen Emotionen auch. Hat das, finde ich, ganz gut transportiert. Aber wie gesagt, ich spreche gerne auch mit ihm. Ich hoffe, er spricht auch mit mir, aber da gehe ich jetzt mal von aus.
Hab ich schon gefragt, geht klar.
Super, danke. Deswegen lass uns aber beim Fernsehen kurz bleiben, denn und das ist auch ein Punkt, das habt ihr dem Klassiker ein bisschen voraus. Ich nehme an, es liegt daran, dass es beides mal in NRW produziert wurde, beides mal in Köln, glaube ich. Einmal Schlag den Raab, schon vor Jahren auf ProSieben wurde auf Schere gekegelt. Und jetzt erst vor kurzem auch beim anderen großen Sender, bei RTL, André Laugmann, über den wir vorhin gesprochen haben, gegen Elton, Knossi und Tim Meltzer.
Genau. Ja, auch eine coole Sache, da wussten wir auch lange Zeit nichts von. Da hat der André sich also sehr eigeninitiativ angemeldet. Und war natürlich eine coole Sache für ihn persönlich, auch mal auf so einer Bühne dann zu stehen und auch mal gegen so Stars aus Funk und Fernsehen da anzutreten. Ich finde das Format auch irgendwie ganz spannend. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitkommen möchte als erster Vorsitzender und hat mir gute Plätze versprochen, habe ich gesagt, klar. Und ja, dann haben wir uns die 8 Stunden Aufzeichnung, die es dann waren, haben wir uns dann da vor Ort in Köln angeschaut. War trotzdem sehr kurzweilig, viele coole Spiele dabei. André war dann als letztes dran und ja, hat dann eben auf einer Scherenkegelbahn hohe Hausnummer gegen die 3 gespielt. Und hat er gut gemacht, auch irgendwie einen ganz coolen Spruch, glaube ich, gebracht. Ich glaube, der Knossi hat irgendwie gefragt, gibt es einen Unterschied? Der Elton hat, glaube ich, gefragt. Gibt es einen Unterschied zwischen den roten und den schwarzen Kugeln? Und dann hat der andere gesagt, ja, die Farbe. Und dann das fand ich relativ cool in so einem Augenblick, wo man wahrscheinlich sehr nervös ist. Und ja, war ein cooler Tag. Und André hat auch sein Match dann gewonnen gegen die drei. Und ja, die drei haben aber auch alle, wie die halt so sind, die entwickeln dann während des Spiels, egal was es dann ist, ob es Badminton ist oder ob es Sumo-Ringen ist oder eben Kegeln, die entwickeln dann einfach auch so einen Ehrgeiz, die wollen unbedingt gewinnen, haben aber dann auch einfach auch gesagt, boah, Mensch, Kegeln ist so ein geiler Sport, ne, müssen wir wieder öfter machen und macht so viel Spaß und so, ne? Und das sind ja einfach Komplimente, die man super gerne hört und die man einfach auch aus so einer Show einfach mitnehmen kann.
Auf jeden Fall auch ein Riesenspektakel. Es war 3-1 RTL-Format, und eben mit Elton, Knossi und ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, Knossalla mit Nachnamen.
Ja, genau. Irgendwie so.
Genau.
Ich weiß jetzt auch gerade nicht.
Ja, und eben Tim Meltzer. und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf YouTube verfügbar ist. RTL Plus ist ja auf jeden Fall genau. Mit Abo. Aber wenn, dann schreibe ich auch das in die Shownotes, weil da steht jetzt eh schon so viel drin. Das Video passt da auch noch rein.
Stimmt.
Wir sprechen zwar jetzt schon vorher, aber wenn die Episode rauskommt, stehst du kurz vor der deutschen Einzelmeisterschaft im Schere. Mit welchen Erwartungen gehst du dorthin?
Ja, also ich war jetzt zumindest schon etwas länger nicht mehr auf einer deutschen im Einzel. Deswegen freue ich mich erstmal, dass es geklappt hat, obwohl ich auf dem ersten Bildungsweg ehrlicherweise auch eigentlich rausgeflogen wäre. Ich bin eben nur Sechster geworden von 5, die weitergegangen sind. Allerdings hat dann nach dem Wettkampf der Drittplatzierte mich schon informiert, dass er an dem Wochenende die Kommunion seines Jungen hat. Dann sagte, da kriegt er zu Hause die rote Karte, wenn er da in Nordhorn antritt. Und dementsprechend schöne Grüße an André Ahlers und vielen Dank für die sportliche Fairness. Hätte man ja auch anders lösen können, ne, und irgendwie ganz kurzfristig absagen können. Und deswegen ist das schon ja großartig. Und so hatte ich eben auch Zeit, mich da nochmal ein bisschen drauf vorzubereiten. War 1-2 Mal beim Training da. Und ja, bin eigentlich ganz positiv gestimmt, habe allerdings recht schweren Block erwischt. Das ist also nach einer Setzliste. Und ich spiele also gegen den aktuellen Westdeutschen Meister, also den Valentin Ohlbricht, der also auch ein hervorragender, exzellenter Kegler ist aus Düsseldorf. Und Kegel gegen den Robin Schrecklinger, der auch einer der Besten seiner Zunft aus dem Saarland ist, vom KSC Hüttersdorf. Und auch den Christoph John, den darf man nicht unterschätzen. Und deswegen nur der Blocksieger geht weiter. Also der Sieger, der diesen Viererblock gewinnt, geht sicher weiter. Und dann gibt es noch 3 Lucky-Loser-Zahlen, wo es dann einfach darum gehen wird, hohe Zahlen zu holen, um vielleicht einer der 3 möglichen Lucky-Loser zu werden in dieser Konkurrenz, um dann in den Zwischenlauf zu kommen. Also von den 20 Startern gehen 8 in den Zwischenlauf, ne, die 5 Blocksieger plus 3 Lucky-Loser. Und davon wiederum gehen dann die 4 Besten in den Endlauf. So, ist ein weiter Weg bis zum Titel. Und ich sehe das eben erstmal, wie sagt unser Routinier immer, erst die Socke, dann die Schuhe. Also erstmal Vorlauf überstehen, dann gucken wir mal weiter.
Viel Erfolg dabei. Danke. Wenn die Episode rauskommt, läuft auch ein anderes, nicht ganz so groß wie die deutsche Scherenmeisterschaft, aber auch ein anderes großes Ereignis im Kegelsport. Ja. Die aktive Weltmeisterschaft im Klassik in Ungarn. Heute das erste Gruppenspiel der Damen gegen Dänemark, der deutschen Damen gegen Dänemark. Sicherlich eine Herausforderung, das erste Spiel auf der Weltmeisterschaft auf der neuen Bahn. Aber sollte ein Sieg gewesen oder sollte ein Sieg werden. Verfolgst du das?
Ja, tatsächlich schauen wir uns dann auch schon mal so ein YouTube-Video mal an, wenn wir irgendwie auf einer Auswärtsfahrt sind, oder wir ja verfolgen auch schon mal einen Livestream. Ich find's generell ein super Format, auch gerade die Europa- oder Weltmeisterschaften, ob es jetzt die Junioren oder auch die Herren oder Damen sind. Ich finde dieses Format auch eine Bahn in ja eine Sporthalle oder in irgendeine Räumlichkeit zu packen, wo echt viele Leute reinpassen, finde ich sehr cool. Dann darf man sich auch, glaube ich, nicht scheuen, mal ein bisschen Eintritt zu nehmen, weil es dann einfach auch ein Sportevent ist. Und das finde ich, also vom Format her würde ich mir das vielleicht auch irgendwie mal für die Schere wünschen, dass man auch einfach mal ein Finale von der deutschen Meisterschaft oder von einem World Cup oder wie auch immer einfach auf neutralen Bahnen austrägt, die einfach nicht jeder kennt, ne? Wo jeder dann vielleicht mal ein bisschen drauf trainieren kann, aber die einfach nicht aus der Bundesliga bekannt sind, wo es keinen Heimvorteil gibt. Und deswegen finde ich dieses Format und die Idee, die dahinter steckt in der Klassik, sehr gut.
Woran scheitert es, dass es bei euch noch nicht so ist?
Ich gehe davon aus, dass es einfach die finanziellen Themen sind, die da eine Rolle spielen, ne? Also so wie ich das verstanden habe, da kannst du mich gerne korrigieren, ist es so, dass wenn da Bahnen gelegt sind, dann sind die auch schon im Vorfeld mehr oder weniger verkauft, ne? Ja. Und somit finanzieren die sich natürlich von selbst. Und ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt im Schere-Bereich sich oder noch bereit ist, so zu investieren, sich neue Bahnen einfach zu kaufen, weil die alten vielleicht nicht mehr gut sind oder weil er eine neue Halle baut. Also sowas gibt's ja einfach in den aller seltensten Fällen. Und ich glaube, daran scheitert es einfach auch, ne? Und alles, das Ganze drumherum, glaube ich nicht, dass das passt. Und wir haben viele Terminkonflikte, das kommt auch noch dazu, ne? Also ist dann bei den Playoffs geht's los, dann spielen die Damen parallel zu uns Herren meistens, ne? Also man kann auch nicht gegenseitig dazugucken gehen so richtig, ne? Und das sind ja einfach auch die Mannschaften, die sich dann auch potenziell dafür interessieren. Jetzt waren bei uns am letzten Spieltag noch Jugendmeisterschaften, ne? Also wo dann auch total viele Helfer fehlen, wo auch mal die Jugendlichen, die man dann auch gerne mal einfach, wo man sagt, Mensch, schreib doch hier mal, oder ne, wenn die Pinne sich verheddern, dann dürft ihr auch mal flitzen oder so. Für die ist das ja einfach auch nochmal ein cooles Erlebnis. Und sowas wird dann häufig durch Terminkonflikte auch noch so ein bisschen ausgebremst. Und ja, da scheitert es schon so an der einen oder anderen Stelle.
Wenn ich dich so erzählen höre, du nimmst viel Positives mit, bist für mich jemand, der auch Dinge macht, nicht nur drüber spricht. Ich traue euch die Organisation einer Weltmeisterschaft zu. Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ihr das nicht schon gemacht habt.
Nee, also die Weltmeisterschaften, die werden ja meistens auf Achtbahnanlagen ausgetragen, und wir
deswegen,
haben wir
hier. Ja.
Genau, also bei uns ist dann meistens so bei den Regionalmeisterschaften ist dann mal Feierabend. Vielleicht wird sich da noch was tun. Vielleicht unsere Sporthalle wird auf jeden Fall saniert, sagen wir mal so. Und wir sind ja einem Schwimmbad angeschlossen, und das Schwimmbad wird eben umgebaut und modernisiert. Und so viel darf man ja auch schon verraten, dass wir also da auch von dieser Fördersumme, die es dafür eben gibt, einen kleinen Teil abbekommen und zumindest unsere aktuelle Anlage behalten dürfen und eben auch da modernisieren dürfen, neue Technik rein, was alles schon längst überfällig ist, neue sanitäre Anlagen, neuen Kühlraum und so, also solche Sachen, die wir einfach immer aufgeschoben haben, weil wir nie wussten, sind wir nächstes Jahr jetzt noch an Ort und Stelle oder fallen wir diesem Umbau des Schwimmbads da zum Opfer. Und jetzt wissen wir aber, wir dürfen da bleiben und freuen uns darauf, dass wir da auch einfach ja da den nächsten Schritt machen für eine coole Zukunft und auch das wieder attraktiver zu machen.
Kommen wir so langsam zum Schluss. Der Schlusspunkt, auch für dich spontan, seit der letzten Episode werde ich das jetzt jeden Gast, jede Gästin auch fragen. Wie sieht deine Mannschaft, deine Traummannschaft mit dir aus? Also 5 Sportler, du darfst auch Frauen nominieren natürlich.
Ja.
Aber darfst dich auch auf die Männer nur fokussieren. Wie sieht deine Traummannschaft aus mit dir als Spieler?
Ja, also André Laugmann gehört sicherlich dazu. Dann Marcel Schneimann gehört auf jeden Fall dazu. Und von den anderen Truppen ist der Robin Schrecklinger mit Sicherheit jemand, den ich da nominieren würde. Genauso wie den Valentin Ulbricht. Und dann haben wir nur einen über. Und da würde ich den Frank Krämer auch aus Düsseldorf nehmen, der auch einfach da Vorstandsarbeit macht, genauso wie ich. Und der genauso engagiert ist, Meisterschaften zu organisieren, sich genauso reinhängt in alles, was rund um die Veranstaltung einfach nötig ist. Wir organisieren Leute, die Brötchen schmieren, die mal eine Gulaschsuppe machen und so. Also einfach vorbildlich und so Leute braucht es einfach mehr. Und wenn wir beide in einer Mannschaft kegeln würden, wäre ganz hervorragend für den Kegelsport an sich.
Vielen Dank. Ich hätte jetzt mit einem brasilianischen Spieler gerechnet. Ich weiß nicht, ob du ihn auf dem Schirm hattest oder bewusst nicht gewählt hast, aber eine deutsche Auswahl ist natürlich auch.
Okay, das stimmt. Sehr gut. Nein, hast du recht. Also Auswechselspieler wäre Rogério Aki mit sehr viel Spielanteilen auch unter der Saison. Da stelle ich mich auch gerne oder würde ich mich auch gerne auf die Ersatzbank setzen und um ihm das Spiel zu geben. Keine Frage.
Sehr, sehr selbstlos unterwegs. Ich finde, im Kegeln braucht es mehr wie dich. Dann würden wir, egal welche Sektion, egal welche Sparte, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne tun. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass es nach 2 Jahren jetzt auch mal geklappt hat. Du warst einer der Ersten, der mir eine Mail geschrieben hat, aber irgendwie, ich habe das dann total aus den Augen verloren. Hab's ja anfangs auch gesagt, ich habe mich irgendwie nicht so richtig rangetraut, das ändere ich jetzt. Und nachdem ich den Bericht im WDR gesehen habe und du da standest und ich deinen Namen gelesen habe, ich dachte, Mist, jetzt.
Der ist es.
Danke, 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 dass du dein Angebot noch aufrechterhalten hast und nach 2 Jahren mit der Mail mit mir gesprochen hast.
Super gerne. Und Dankeschön. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns dann mal persönlich hier bei irgendwann eine WM jetzt zum Beispiel von den Junioren in Herne, die jetzt stattfindet, beispielsweise vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Und wir würden uns auch einfach mal freuen, wenn wir mal so ein Testspiel gegen vielleicht mal Zerbst oder wen auch immer als coole Klassikmannschaft einfach mal, dass man in Austausch kommt, dass man mal miteinander spielt, dass man eine coole Zeit miteinander verbringt. Würde ich mich freuen, wenn sich da mal der eine oder andere meldet.
Sehr gerne, finde ich auf jeden Fall eine Top-Idee. Für mich geht's jetzt erstmal nach Ungarn und dann will ich nicht zu viel versprechen, weil es habe ich in der Vergangenheit immer die Probleme gehabt, das zu halten, aber wir werden uns sehen. NRW ist für mich zwar ein ganz schönes Stück, aber ich werde den Weg irgendwann mal auf mich nehmen und dann bei euch vorbeikommen.
Ja, sehr freut cool. Mich. Sehr cool. Dir eine schöne Zeit in Ungarn auf jeden Fall.
Danke und dir viel Erfolg auf der deutschen Meisterschaft. Es wird.
Schönen Dank. Alles klar.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.